ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන් උරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/german hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 10. November 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Puji Astuti, Setio Rini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien wird sich bei der ASEAN-Gipfelkonferenz auf den Indo-Pazifik fokussieren. Indonesien und UNIDO unterzeichnen die Partnerschaft zur Verwirklichung der Industrie 4.0. Indonesische Diplomaten sollten die Wirtschaftszusammenarbeit stärken. Der Kulturkongress Indonesiens wird im Dezember 2018 stattfinden. PT INKA prüft die Investitionszusammenarbeit im Zugtransport in den Philippinen, Senegal und Mexiko. Praktiker aus der Forstwirtschaft fördern das Engagement der Gemeinschaft im Brandschutz. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien wird einige wichtige Fragen wie die des Indo-Pazifik bei der ASEAN-Gipfelkonferenz und andere Gipfelkonferenzen Mitte dieses Monats in Singapur einbringen. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi in Jakarta nach einer Sitzung in Klausur zur Vorbereitung des Arbeitsbesuchs des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in der ASEAN-Gipfelkonferenz in Singapur und der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Zusammenarbeit APEC. Laut Retno Marsudi habe Indonesien auch die Interessen in der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft erörtert. Um das Konzept der großen Wirtschaftszusammenarbeit der Mitgliedsländer zu finalisieren. Die ASEAN-Gipfelkonferenz soll vom 13. bis zum 10. November 2018 in Singapur stattfinden, während die APEC-Gipfelkonferenz vom 6. bis zum 18. November 2018 in Papua Neuguinea durchgeführt wird. Während der ASEAN-Gipfelkonferenz wird man das Treffen zwischen der ASEAN und dessen Partnerländern wie unter anderem Japan, China und Russland veranstalten. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto und der Generaldirektor von der Organisation der Vereinten Nationen für die industrielle Entwicklung UNIDO, Li Yong, unterzeichneten den Zusammenarbeitsvertrag für das Programm Amendment Country von 2016 bis 2020. In seiner Presseerklärung, die am Freitag, den 9. November in Jakarta von der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara empfangen hat, sagte Minister Airlangga Hartarto, dass die Zusammenarbeit erweitert werden werde. Ihm zufolge sei die Nachhaltigkeit das Hauptproblem in dem Kreislaufwirtschaftskonzept. Leung brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Vertreter der asiatisch-pazifischen Länder bei der regionalen Konferenz über industrielle Entwicklung am 8. und 9. November auf Bali diese Chancen nutzen können, um vor der Industrie 4.0 zu stehen. Leung nahm die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und UNIDO als Beispiel, die dazu dient, zur Umsetzung einiger Visionen und neue Strategien für die Industrie 4.0 umzusetzen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Leung unterstützte auch die anderen Länder, die mit der Industrie 4.0 verbunden werden wollen. Inzwischen teilte der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir der Presse mit, dass UNIDO die Organisation der Vereinten Nationen sei, die den Entwicklungsländern helfe, um die Leistungsfähigkeit des Industriesektors zu fördern. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla gab 22 Kandidaten der indonesischen Botschafter die Einsatzbesprechung. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Arman Atanasir, teilte am Freitag, den 9. November 2018, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Vizepräsident Yusuf Kalla die Diplomaten anweise, die Wirtschaft und Handelszusammenarbeit zu stärken und den indonesischen Export zu fördern. Außerdem betonte Vizepräsident, dass die indonesischen Diplomaten dazu beitragen können, um den Weltfrieden und den guten Ruf Indonesiens auf der Weltbühne zu erhalten. Die Kandidaten der indonesischen Botschafter haben vor einer Woche die Einsatzbesprechung und die Anweisungen von den Ministerien und Behörden bekommen. Keine politische Botschaft wurde bei der Einsatzbesprechung vom Vizepräsidenten mitgeteilt. Das indonesische Bildungs- und Kulturministerium wird vom 7. bis 9. Dezember 2018 in Jakarta einen Kulturkongress veranstalten. Der Generaldirektor für Kultur in dem indonesischen Bildungs- und Kulturministerium, Hilmar Farid, sagte, dass es ein historischer Kongress sei, da er gleichzeitig mit dem 100. Jahrestag des ersten Kulturkongresses veranstaltet werden werde. Der erste Kulturkongress fand im Jahre 1918 statt. Bei der Einführung des Kulturkongresses 2018 sagte Hilmar Farid am Freitag, den 9. November in Jakarta, dass der indonesische Kulturkongress dazu diene, die Kulturstrategien zu formulieren. Es ist die Richtung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo. Zum ersten Mal in der Geschichte des indonesischen Volkes wird die Formulierung der Kulturstrategien von der Basiskreise abstammen. Die Kulturstrategien gründen sich nicht nur auf die Gedanken und Meinungen von den Experten, Kulturbeobachtern und Akademikern. Es wird auch die kollektive Intelligenz zeigen. Präsident Joko Widodo wird am 9. Dezember 2018 die Kulturstrategien festsetzen.
Strategi Budaya tentunya akan bersifat umum.
Die Kulturstrategie ist sicherlich allgemein. Machen Sie 20 Jahre lang einen Überblick über die Förderung der Kultur. Er ist eine konzeptionelle Grundlage, die in operative Schritte umgesetzt werden muss. Diese operativen Schritte werden im Masterplan zur Förderung der Kultur gemäß dem Mandat von Artikel 14 des Gesetzes Nummer 5 von 2017 enthalten sein. Dieses Ganze ist die Hauptreferenz für uns, um die Kulturmaßnahmen zu treffen. Hilmar Farid betonte weiter, dass der Prozess der Kulturförderung in der Phase der Kulturstrategie nicht abgeschlossen wurde. Die nächste Phase wird die Hauptreferenz bei der Vorbereitung des mittelfristigen Entwicklungsplans oder des langfristigen Entwicklungsplans sein. Dies sei wichtig, weil der mittelfristige Entwicklungsplan und der langfristige Entwicklungsplan die jährlichen Referenzprogramme oder die Regierungsarbeitspläne seien. Mit anderen Worten, der Beitrag der Kulturförderung zum allgemeinen Fortschritt besteht darin, die Kultur zur Entwicklungsrichtung Indonesiens zu machen. Er fügte hinzu, die endgültige Vision zur Förderung der Kultur sei recht simpel, nämlich ein unabhängiges, souveränes, gerechtes und wohlhabendes Indonesien zu erreichen. Die staateigene Eisenbahnindustrie PT Industri Kereta Api INKA wird die Zusammenarbeit im Bereich von Investitionen bezüglich Güterzüge in den Philippinen, Senegal und Mexiko prüfen. Denn dessen Gewinnmarge ist hoch im Vergleich zum Verkauf der Einrichtungen der Züge. Der Geschäftsführer der PT INKA Utama Budi Noviantoro sagte bei seinem Besuch in der Fabrik in Madiun Osiava, dass die PT INKA keinen Kauf der Züge, sondern Gewinnbeteiligungen von 10 oder 15% anbietet. Laut Budi Noviantoro sei das Potenzial größer im Vergleich zum Abverkauf. Er erklärte weiter, dass die Philippinen die Eisenbahninfrastruktur für den Güterverkehr von trockenen Häfen zum Hafen von Manila über eine Entfernung von 52 Kilometern baue. Der Forstpraktiker des Bogor Landwirtschaftsinstituts Bambang H. Saharjo rief am Freitag am 9. November 2018 in Pekanbaru Riau die Regierung auf, die Gemeinschaft darin zu verwickeln, um die Folgen von Waldbränden und Dunst, die auf Sumatra häufig auftreten, zu bewältigen. Er sagte, die Gemeinde habe das Bewusstsein, die Waldbrandaktivitäten auf offenes Land zu reduzieren, muss jedoch die Aufmerksamkeit erhalten. Damit diese Veränderungen nachhaltig stattfinden können, darüber hinaus müsse die indonesische Regierung auch die Vorkehrungen treffen, um die Produktivität zu erhöhen und die Märkte mit Produkten zu teilen, die aus der Flächung von Land stammen, ohne zu verbrennen. Dies ist eine Anstrengung, um sicherzustellen, dass das, was von der Gemeinschaft getan wird, auch in Zukunft fortgesetzt werden kann. Darüber hinaus sagte Bambang Saharjo, dass die indonesische Regierung auch das Vertrauen in der Gemeinschaft aufbauen muss, um das Bewusstsein für Brandschutzbemühungen zu schärfen. Seines Erachtens kann dies durch die Erleichterung der Nichtregierungsorganisation im Waldbrandschutzbereich genannt Masyarakat Peduli Api durch die Erhöhung der Kapazität und Bereitstellung angemessener Kontrollmöglichkeiten und Infrastruktur erreicht werden. Er ermutigte auch, dass die Nutzung von Torfland für landwirtschaftliche Aktivitäten, die von der Gemeinde initiiert wurde, von der Regierung unterstützt werden kann, um die Produktentwicklung und Marketingbemühungen zu gewährleisten. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist Sonny bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Wie vor.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Ich beginne mit Neuigkeiten aus Bandung West Java. Das Berufstrainingszentrum BLK von Lembang entwickelte eine Smart Farming-Anwendung, um die Herausforderung der Digitalisierung der industriellen Revolution 4.0 zu lösen. Diese Android-basierte Anwendung kann Landwirte erleichtern, da sie das Internet der Dinge verwendet. Der Leiter vom Berufstrainingszentrum Lembangs, Aan Subhan, sagte am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass das Internet of Things oder LOT-Objekte über ein Internetnetzwerk kommunizieren kann. Im Zufolge wird dieser Antrag die Arbeit der Landwirte erleichtern. Aan brachte zum Ausdruck, dass das Schulungszentrum mit der Dorfregierung zusammenarbeiten und ein Pilotdorf für Smart Farming schaffen würde. Der Lembang BLK-Ausbilder Iwan Hermawan erklärte, als Innovationsteam durch Optimierung des LOT und die Entwicklung intelligenter landwirtschaftlicher Anwendungen. In Zukunft können indonesische Landwirte ihre Felder über Smartphones steuern. Mit der Smart Farming-Anwendung können Landwirte laut ihm nur durch Drücken der Taste der Smart Farming-Anwendung auf Smartphones gießen und düngen. Die nächsten Nachrichten kommen aus Muntok, Bangka Belitung. Die Bezirksregierung von Westbangka in der Inselgruppenprovinz Bangka Belitung hat ein elektronisches Bibliothekprogramm ins Leben gerufen, um das Interesse der Leser an der Gemeinde und insbesondere an die jüngere Generation in der Region zu erhöhen. Der Vizebezirksleiter von Westbangka, Markus, sagte, die elektronische Bibliothek würde es den Menschen erleichtern, qualitativ hochwertige Lesehilfsmittel zu erhalten, die ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen, wo und wann auch immer. Er sagte, die elektronische Bibliothek, die von der Regionalregierung über das Regionalarchiv und den Bibliothekdienst des Bezirks Westbankas ins Leben gerufen wurde, sei eine neue Innovation, um auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu dieser Zeit einzugehen. Die Verbesserung des Dienstleistungsmusters für die Gemeinschaft wird weiterhin verbessert, um den aktuellen Bedarf anzupassen und das Interesse der Öffentlichkeit an der Lesung zu erhöhen. Seiner Meinung nach muss die Lesekultur kontinuierlich verbessert werden, da durch das Lesen der Horizont und das Wissen erweitert werden. Eine der Bemühungen zur Verwirklichung der Lesekultur besteht darin, dass die Bezirksregierung jedes Jahr Gebiar Bangka Barat Leseaktivitäten und verschiedene Alphabetisierungswettbewerbe organisiert. Die neuesten Nachrichten kommen aus Ost-Kalimantan. Die Archäologische Forschungskooperation des Nationalen Archäologie-Forschungszentrums der Griffith University und des Technologieinstituts von Bandung ITB enthüllte das älteste figürliche Gemälde der 40.000 Jahre alten Welt in den Karsbergen von Sangkulirang, Mangkalihat, Ost-Kalimantan. Der Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Jakarta, dass das Gemälde das älteste Handgemälde der Welt ist und zeigt, dass die indonesische Zivilisation seit der Antike fortgeschritten ist. Die figurative Malerei besteht aus verschiedenen Objekten wie Stiermalereien, Händen zu anthropomorphen Formen. Das Felsbild hat drei chronologische Phasen, nämlich den ältesten, über 40.000 Jahre alten Stil, der durch eine sehr große rot orangenfarbene Tierfigur gekennzeichnet ist. Die zweite Phase ist eine Handschablone mit einem Punkt- oder Linienmotiv, das ein Baumbild bildet, das ein Symbol für Familienbeziehungen sein kann. Die 4000 Jahre alte Endphase zeichnet sich durch anthropomorphe Formen, Schiffe und geometrische Formen aus, die in der Regel in schwarzen Pigmenten ausgeführt werden. Der Minister für Bildung und Kultur sagte, er würde vorschlagen, dass das Gemälde ein Welterbe werden könnte. Der Leiter des Archäologischen Forschungszentrums Imad Garia sagte, die Ergebnisse bestätigten die Ansicht, dass sich Felsbilder nicht allein in Europa entwickelten. Die Tests wurden mit der Uranserienmethode an Calciumcarbonatproben durchgeführt, die aus Gast-1-Bildern in Kalimantan entnommen wurden. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 10. November ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Hirohito wurde offiziell zum 124. japanischen Kaiser ernannt. Hirohito oder als Showa Kaiser bekannt ist, der 124. japanische Kaiser. Er wurde am 25. Dezember 1926 nach dem Tod seines Vaters Kaiser Taisho zum Kaiser gekrönt. Hirohito wurde am 10. November 1928 in Tokio offiziell eingeweiht. In der japanischen Geschichte war er am längsten laufende Kaiser von 1926 bis 1989 und einer der wichtigsten Personen des Zweiten Weltkriegs und des Wiederaufbau Japan. Die Periode seiner Regierungszeit als Kaiser wurde als Showa-Ära bezeichnet, was Frieden und Heiligkeit bedeutete. Ironischerweise war Japan gerade in einen Krieg gegen China und in den Zweiten Weltkrieg verwickelt. Pada November wurde es als Der Nationaler Heldentag gefeiert. Der Nationale Heldentag wird jedes Jahr am 10. November in Indonesien gefeiert. Zum Gedenken an die Schlacht von Surabaya, die am 10. November 1945 stattfand, wo kämpften die indonesischen Soldaten und Milizen für die Unabhängigkeit gegen die britischen und niederländischen Truppen. Es ist die Teil der indonesischen nationalen Revolutionwaren. Dieser Nationaltag wurde durch das Präsidial Dekret Nummer 316 von 1959. Dieser Nationaltag wurde durch das Präsidial Dekret Nummer 316 von 1959 von dem 16. Dezember 1959 festgelegt. Fun von dem 10. November in Jakarta. Spiele neuen aufstrebenden Streitkräfte oder New Emerging Forces oder GANEVO Ende 1962 von Indonesia als dem Präsidenten der Olympischen Spiele gegründet. Gandarov das die Politik von dem Sport und Trennbar war, sprach mit der Olympiakomitee des Politik und Sporttrenn. Indonesien etablierte Ganevo nach der Kritik an Koi, die bei den Asian Spielen 1962 politisch angeklagt wurde, weil Indonesien, Israel und Taiwan nie aus Sympathie gründen für China und die arabischen Länder eingeladen hatte. Dieser Klage wurde von Koi protestiert, weil Israel und Taiwan offizielle Mitglieder der Koi waren. Schließlich setzte Koi die Mitgliedschaft Indonesien und Indonesien ausgesetzt, an den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio teilzunehmen. Dies ist das erste Mal, dass die Mitgliedschaft ein Land spendiert hat. Bejuhu rendang for era Okmar Samkait.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Indonesien mit dem Thema: Acht ständige Vertreter der FAO haben das Landwirtschaftssystem in Indonesien erforscht. Die ständigen Vertreter aus 8 Mitgliedsländern der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO besuchten vom 31. Oktober bis zum 3. November dieses Jahres einige Gebiete in Indonesien, das Landwirtschaftssystem im Land kennenzulernen. Nach der Meldung der FAO am 7. November 2018 kamen diese Delegierten aus Algerien, Australien, Chile, Jordanien, Nigeria, Norwegen, Thailand und die Vereinigten Staaten. Sie besuchten Zentraljava und Bali, die Unterstützung der FAO für das Programm der indonesischen Regierung in der Verbesserung der Landwirtschaftsentwicklung vor Ort zu sehen. Der FAO-Vertreter in Indonesien, Stefan Rutgard, sagte, dass die Delegierten die Arbeit im Feld vor Ort gesehen hätten. Beim Besuch in Zentraljava besichtigten sie eine Reisfischzucht oder Mina Padi im Bezirk Sukoharjo. Dabei ging es zugleich die Landwirtschaft und die Aufzucht in einer Fläche. Die Delegierten der 8 Länder nahmen auch an der Reis- und Fleischzucht Ernte gemeinsam mit den Landwirten und dem Bezirksleiter von Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, teil. Danach besuchten sie Yogyakarta, das Programm des Landwirtschaftsministeriums, das von der FAO und der US-Behörde für internationale Entwicklungshilfe USAID unterstützt wird, näher kennenzulernen. Dieses Programm dient dazu, Epidemien und den Ausbruch der Krankheit von Geflügel, die auch die Menschen bedrohen, zu entdecken und zu bekämpfen. Die Delegierten besichtigten den Geflügelmarkt und das Veterinärzentrum in Watas-Kulon-Progo. Am letzten Tag besuchten sie das Dorf Sibetan, Karangasem auf Bali, um das Projekt der Agroforstwirtschaft bezüglich Früchten zu studieren. Es wird von der indonesischen Regierung als System eines wichtigen landwirtschaftlichen Erbe der Welt GIAHS vorgeschlagen. Der vorgeschlagene GIAHS-Standort umfasst eine Landschaft mit einer bedeutenden Biodiversität, die sich im Einklang mit der Familie in ihrer Umgebung entwickelt und angepasst hat. Die Salak-Landwirte in Sibetan verwalten das System unter Zuhilfenahme ihrer lokalen Weisheit und Philosophie seit mehr als 14 Jahrhunderten von Generation zu Generation. Der Delegationsleiter und ständige Vertreter Nigerias für die FAO, Dr. Yaya Adisa Olaitan Olaniran, sagte am Ende des Besuches, er habe Indonesien mit genügend guten Erinnerungen an die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit durchgeführt wurde, verlassen. Die FAO-Delegation respektiere die Regierung, die Menschen und die Mitarbeiter der FAO in Indonesien. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesiens, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie zum Sawer Wasserfall im Sukabumi Becik in der Provinz West Java ein. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations RRI World Service Voice of Indonesia. Neben der Kurswelle 3325 kHz können Sie uns auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Sukabumi Becik in West Java hat eine schöne und reiche Natur, die sehr interessant zu besuchen ist, besonders im Berggebiet vom Nationalpark Gunung Gede Pangrango. In diesem Gebiet gibt es eine vielfältige, touristisch interessante Landschaft mit besonderen Sehenswürdigkeiten wie den Wasserfall Curug Sawer. Dieser liegt am Sukmaju-Dorf im Kadu Dampit Distrik des Sukabumi Pecirkes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie der Name besagt, ist dieser Touristenort in der Tat sehr einzigartig. Der Sawer Wasserfall verbreitet sich wegen seiner Größe und seinem besonders intensiven Fall mit seinen Tropfen weit in die Ferne. Das bedeutet, auch wenn Sie weit vom Wasserfall entfernt stehen, wird Ihr Körpermass zu lang. Deswegen nennt man diesen Wasserfall Curug Sawer. In diesem Touristenort können Sie auch einige Zuflüsse sehen, die normalerweise zum Baden für diejenigen, die kälteständig sind, verwendet werden, da das Gebiet von Zürich-Sauer tatsächlich in einer Höhe zwischen 900 und 1300 Metern über dem Meeresspiegel liegt und damit recht kühl ist. Liebe Zuhörer, um zum Sauer Wasserfall zu gelangen, können Touristen durch das Eingangstor des Situkunung Erholungsortes durch eine anschließende große Halle des Gede Pangrango Nationalparks eintreten. Um zum Sauer Wasserfall zu gelangen, können von diesem Eingang Besucher zu Fuß gehen oder mit einem gemieteten Motorrad über 1,2 Kilometer fahren. Wenn Sie ein Motorrad mieten, müssen Sie nur 20.000 bezahlen. Während rund 240 Metern muss man jedoch etwa 30 Minuten über eine Hängebrücke laufen, was ein anderes Gefühl vermittelt. Sie müssen aber keine Angst haben, verloren zu gehen, denn an jedem Punkt in Richtung Wasserfall gibt einen Führer, der verschiedene Informationen zur Verfügung stellt, die von den Touristen benötigt werden. Während Sie auf der Hängebrücke spazieren gehen, können Sie auch besondere grüne Bäume wie die Rasamala sehen, die etwa 30 Meter hoch sind. Liebe Zuhörer, wenn Sie den Sauer Wasserfall während der Trockenzeit besuchen, versuchen Sie eine Atemmaske zu verwenden, weil die Straße, die begangen wird, viel fliegenden Staub hat. Wenn Sie in die Regenzeit kommen, müssen Sie auch wachsam sein, denn die Straße, auf der Sie gehen wollen, ist felsig und meist rutschig, sodass es Unfälle gibt. Wie an Wasserfallgebieten in Indonesien im Allgemeinen gibt es einige Essensstände, die sudanische Spezialitäten, warme frittierte Speisen und sudanische Getränke verkaufen. Es gibt auch öffentliche Toiletten, Umkleideräume für Besucher und Gebetsräume. Für Besucher, die etwas erfragen möchten, gibt es auch ein Informationszentrum, das bereit ist, mit Informationen und Hilfe zu dienen. Am Sauer Wasserfall steht auch ein großer Zeltplatz zur Verfügung. Wenn Sie keine Zeltausrüstung mitbringen, können Sie diese beim Verwalter anmieten. Wenn Sie nicht mit Camping vertraut sind, aber übernachten möchten, können Sie in einem Hotel übernachten. Es gibt viele Villen rund um den Wasserfall. Natürlich zu unterschiedlichen Kosten. Diejenigen von Ihnen, die das Hobby haben, natürliche Schönheit zu fotografieren, können die schöne Landschaft um diesen Sauer-Wasserfall einfangen. Vergessen Sie nicht, Ersatzkleidung, warme Kleidung und Medikamente mitzunehmen. Das Gebiet um den Wasserfall ist noch immer sehr natürlich erhalten. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Sie unterwegs zum Beispiel einen Affen sehen. Und das Wichtigste ist immer, die Umwelt sauber zu halten, indem man Müll an seinen vorgegebenen Platz wirft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Sauer Wasserfall in Sukabumi. Wir werden uns wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Dies und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, hören Sie nun das Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über das Tsunami-Museum in Bandar Aceh, der Provinz Aceh. Tsunami schlug Aceh im Jahre 2004. Aceh errichtete ein Museum und Monument, um an die außergewöhnliche Naturkatastrophe zu erinnern. Das Aceh Tsunami Museum wurde beim Indonesian Minister Museum Award 2018 als Volksmuseum ausgezeichnet. Diese Auszeichnung als beliebtes Museum wurde am Sonntag, dem 14. Oktober, verliehen. An der Auswahl des Indonesian Museum Award nahmen 400 Museen in ganz Indonesien teil. Bei dieser Veranstaltung gibt es 6 Preiskategorien, nämlich Smart Museum, Nachhaltiges Museum, Freundliches Museum, Einzigartiges Museum, Volksmuseum und Kreatives Museum. Die Jury entscheidet sich dann, jede Kategorie für einen Gewinner feststellen. Das Tsunami-Museum befindet sich in Jalan Sultan Iskandar Muda in Aceh, Bandar Aceh. Es ist der neue Genre des Museumswesen. Es bietet nicht nur die traditionellen Displays von Artefakten, aber schafft einen emotionalen Raum, in dem die Auswirkungen der Weihnachtstag 2004 Tsunami im Indonesischen Ozean zu erleben. Der Eingang zu diesem Ort, der Lorong Tsunami, ist eine Einladung zum Erlebnis für einen Moment auf Horror, Ausmaß und Terror sich in der Welle. Die Innenseite des Cakung Tsunami Museums Tsunamis in Cakung ist ein Tunnel der Trauer, der die Besucher in Erinnerung an eine Reflexion in Erinnerung bringt. Von oben betrachtet ähnelt diese Gebäude einem Schiff. Das Museum ist auch eine Gedenkstätte und ein Ort für die Acehneser zu beklagen. Die Lobby ist ein wunderschön ruhigen Platz mit Poller, eingraviert mit den Namen der Nationen, die Hilfe zur Verfügung gestellt haben. Die Leute können über einen zentralen Wasserspiel schlendern. Sie zeigt Wasser in seiner Ruhe, die Verwurzelung und beruhigende Stimmung. Es gibt eine Gedenkstätte und ein Teil der Wände mit dem Namen der Opfer einer Sichtkontrolle der Konfrontation mit der Zahl der Menschen, die starben, vermittelt. Es gibt einen Abschnitt für interaktive, lehrreiche Aktivitäten, gibt es Anzeigen von Fotos der momentanen und Tagen unmittelbar nach der Katastrophe. Die Sekretärin des Kultur- und Tourismusbüros, Rashida Dalla, als Vertreterin des Büros für Kultur und Tourismus von Aceh in Jakarta, erhielt die Auszeichnung. Sie sagte, mit dieser Errungenschaft zeige es, dass das Tsunami-Museum in Indonesien und sogar in internationalen Gemeinschaft allgemein bekannt geworden sei. Daher entwickelte sich das Tsunami-Museum weiter zu einem führenden Pionier der Tsunami-Katastrophenbildung und Milderung für die Welt. Das Gebäude des Tsunami-Museums ist heute das zweite Landmarke der Stadt Bandar Aceh nach der Baitur Rahman Moschee. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Thank you.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die indonesische Poplieder, die von der indonesischen begabten Sängerin Audi gesungen werden. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Satu Jam Saja oder Nur eine Stunde. Gute Unterhaltung.
Lagi.
Das war das Lied Satu Jam Saja von Audi. Wie auch der Gital ist, beschreibt dieses Lied die Hoffnung von jemandem, der mit seiner Geliebte zusammen kann. Obwohl nur eine Stunde ist, als er die Erinnerung in der vergangenen Zeit war. Liebe Zuhörer, Paula Alodia Itam ist der volle Name von Audi. Sie ist die Tochter von dem Senioren-Jazzmusiker Yobi Itam und Effi Aquanti Aziz. Dieses Lied wurde am 16. April 2016 zum ersten Mal veröffentlicht. Audi begann in ihrer Musikkarriere, als sie einige Singles veröffentlichte, wie unter anderem Menangis Semalam oder In einer Nacht Weinen und Bila Saja oder When. Diese Lieder haben den Erfolg in der indonesischen Musikindustrie erreicht. Hören Sie nun ein Lied von Audi. Viel Spaß beim Zuhören.
Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak sahabatku. Ku percayakan langkah bersamamu, tak ku ragukan berbagi denganmu. Kita temukan
Das war ein Lied mit dem Titel Lama Lama Aku Bosan. Das Lied, das im Pop-Genre ist, wurde im Jahre 2010 aus dem Album mit dem Titel Selalu Terdepan veröffentlicht. Es erzählt über jemanden, der die größte Aufmerksamkeit von dem engen Freund hat. Die Lyrik in diesem Lied beschreibt, dass er keine Zeit für seine Geliebte verliert, er dann seine Geliebte. Ihr Talent im Singenbereich ist gut. Sie hat viele Auszeichnungen im Singenbereich erhalten, wie unter anderem MTV Indonesia 2013 The Most Favorite Female, die beste Popsängerin von dem Anugerah Musik Indonesia 2013 und die Nomination für die beste Solo-Pop-Sängerin Ami Awards 2013. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Lieder von Audi mit dem Titel Menangis Malam oder In einer Nacht weinen und Bila saja oder When. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.